Ich begrüße euch ganz herzlich zur JUMICO Jugendmissionskonferenz 2009. Sicherlich habt ihr heute auch so viel erlebt oder der eine oder andere wie ich schon heute Morgen. Ich hatte gestern Abend alles in mein Auto gepackt, den ganzen Messestand für drüben und dann heute früh minus 15 Grad und er wollte nicht. Und dann steht man da, kein Starthilfekabel. Das sind so kleine Überraschungen, die man bei den Temperaturen hat. Und so hat jeder was erlebt heute Morgen und bringt seine Geschichte mit. Ist vielleicht noch gar nicht ganz angekommen. Ja, wir wollen heute hier sein, um das Thema zu hören, heilig leben oder eilig leben mit Detlef Eigenbrot. Ich freue mich, dass das komplette Team jetzt zusammen ist, die dann das Zeugnis geben werden und Detlef ist auch da. Ja, mein Name ist Alexander Helmich, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Töchter, bin seit 8 Jahren beim Deutschen Christlichen Technikerbund. Meine Aufgabe ist da, Kinder- und Jugendarbeit zu koordinieren. Das ist so meine Arbeit. Gerade eben habt ihr auch Andreas Seel gesehen am Klavier. Vielen Dank für die Begleitung in der Zeit hier. Es gibt noch ein paar organisatorische Dinge, dass das auch alles läuft hier. Und zwar wäre zu sagen, dass nach der Bibelarbeit singen wir dann noch ein Lied. Und während dem Lied gibt es eine Sammlung. Die Sammlung ist nicht dafür da, dass hier irgendwie alles bezahlt wird oder so. Die Messe oder das Opfer ist ausschließlich für die Missionare da, die im Abschlussgottesdienst ausgesendet werden. Also wenn ihr da was geben wollt, ist es für die Missionare, die dann zum Schluss vorgestellt werden. Vielleicht ist es auch noch gut zu wissen für euch, dass die Vorträge von sämtlichen Veranstaltungen hier ihr runterladen könnt im Internet, Sermon Online. Aber solche Informationen stehen auch auf dem Liedblatt. Ihr könnt das dann gern mitnehmen und dann habt ihr das auch zu Hause. Wenn ihr irgendwas verliert oder irgendwas Wertvolles findet, dann bringt das doch bitte an den Infotresen, da im Eingangsbereich, das gelbe Ding da. Ja, ich denke, so das Wichtigste habe ich jetzt. Wir wollen noch zwei Lieder singen, gerade hintereinander weg. Einmal die Nummer 12 und die Nummer 1 bei euch auf dem Liedzettel. Es gibt bedingungslose Liebe und das zweite wäre, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Ja, ist es wirklich so, dass das Höchste ist, Gott zu dienen? Oder ist es nicht eher manchmal so, dass es das Höchste der Gefühle ist, Gott zu dienen? Dass es überhaupt nicht von der Hand gehen will, dass es unheimlicher Stress ist, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Leute sind überlastet, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wenn ich da an unsere Arbeit denke, wir versuchen an technischen Fachhochschulen den christlichen Glauben vorzustellen. Man reist von einer Fachhochschule zur nächsten, hat abends noch einen Vortrag oder einen Hochschulbibelkreis und dann geht es am nächsten Morgen gleich wieder woanders hin. Immer wieder auf Achse, immer wieder unheimlicher Stress und es kommen neue Situationen auf einen zu. Man weiß nicht, mit welchen Menschen man zu tun hat. Das kann ganz schön herausfordern. Wir haben heute einen Gast noch da, den Raul Debner. Vielleicht kommst du mal vor. Du bist Arzt in Uganda und kennst das auch, diesen Stress. Vielleicht kannst du uns einen Einblick in deine Arbeit geben und ja, wie du damit umgehst. Oder ja.
Danke. Musuze mutia ba se bone baniabo. Insanu se kubala ba. Das ist Luganda und heißt nur so viel. Schön euch alle hier zu sehen. Wie habt ihr geschlafen? So grüßen sich die Uganda in der Gegend, wo ich arbeite. Ich bin jetzt 3 Jahre in Uganda, in Chiwoko. Das ist ein Buschkrankenhaus mit 250 Betten. Und die Leute, die dort leben, verdienen pro Tag vielleicht 1 Euro oder 2. Also es ist was ganz anderes wie hier. Ich wurde gebeten, euch über Stress zu erzählen oder etwas von meinem persönlichen Stress und wie ich Gott darin erlebt habe. Ich glaube, dass Gott über alles und auch hier heute Morgen, und wenn ich meinen vierten Kaiserschnitt die Nacht habe, dann fallen mir die Augen zu und dann kann ich manchmal nur ein Stoßgebet zum Himmel schreien. Aber Gott hat mich noch nie im Stich gelassen. Und ich möchte jetzt nur drei Beispiele rauspicken, wo ich Gott begegne und wo ich glaube, dass ihr das auch tut. Ich bin nach etwa 6 Monaten, wo ich in Uganda war, da habe ich noch Outreaches gemacht, da bin ich raus in die Dörfer. Eigentlich sind es keine Dörfer, das sind vereinzelte Hütten durch den Busch. Und da war ein Traditional Healer, das sind so diese Zauberdoktors, die ihre Geister beschwören und ihren Schrein haben. Das ist so eine Strohhütte mit einem Haufen Instrumente. Und dieser Mann war ganz krank und verlassen, er hatte HIV und im Terminal, also im Endstadium, das war nichts mehr zu wollen mit ihm. Und ich bin da durch seinen Compound, durch sein Gehöft gegangen und habe diesen Schrein besucht oder bin da reingegangen, da lagen nur Fledermäuse am Dach, die dann rausgeflattert sind. Das war für mich ein Gefühl wie diese Grusel-Horrorfilme, die ihr manchmal im Fernsehen seht. Das war live. Und am Ende des Ganzen, wir haben den besucht, wir haben die Medikamente gebracht, da hat dieser Mann gebeten, dass ich ihn segne, dass ich für ihn bete. Und er hat mich nicht gehen lassen wollen ohne. Und das war für mich eine Erfahrung, die mich lange getragen hat. Also zum einen sind es diese speziellen Fälle, die einen hochheben und einen motivieren, am Ort zu bleiben, im Alltagsstress. Und dann bleibt manchmal wirklich nur die Zeit, Stoßgebete auszusprechen. Wenn man zwischen 2 OPs denkt, man kann jetzt nicht mehr, man hätte gern was zu essen, dann kann man entweder nach Hause gehen und die Patienten warten lassen, aber wenn es 20 sind, dann betet man einfach ein Stoßgebet zum Himmel und bisher hat es immer gereicht, ich bin noch nie zusammengeklappt. Und das Dritte ist meine Frau. Ihr mögt euch wundern, warum, aber wir waren 3 Monate dort und wir haben durchgehend gearbeitet und sie hat einen Blick für die Stille, einen Blick für Gott und einen Blick dafür, dass wir nicht kaputt gehen. Und deswegen glaube ich, ob das jetzt meine Frau oder eure Frau oder euer Mann ist oder ein Freund, der einen anhalten kann, da ist Gott auch. Einfach einen Arm nehmen und sagen, hier, also du hast jetzt genug gearbeitet, 3 Monate nonstop, jetzt gehen wir am Wochenende weg. Und wir sind da zum ersten Mal Ostern in eine Kommunität in Uganda gefahren. Das war ein enormer Segen für mich. Und diese Oasen in der Wüste oder diese Oasen in der Stille, die dann ab und zu auftauchen, das trägt. Und ich glaube, dass Gott überall ist, in eurem Beruf, und mag der Chef noch so stressig sein. Es gibt keinen Augenblick, wo wir nicht beten können. Und es gibt keinen Augenblick, wo Gott uns im Stich lässt. Das glaube ich nicht. Danke.
Wir danken dir, Raul. Ja. Ein Stoßgebet. Wenn wir ja so überlegen, wie wir uns am besten ernähren sollten, dann ist es, denke ich, uns allen bewusst, dass wir nicht einfach immer nur schnell was in uns reinschieben können, sondern dass es einfach gut ist für unsere Gesundheit, regelmäßig zu essen oder auch mal eine gesunde Ernährung halt zu sich zu nehmen und sich nicht nur von Burger King oder McDonald's zu ernähren. Nichts gegen die, aber so auf Dauer. Und so ähnlich ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Wir sollten uns regelmäßig gut ernähren. Und wenn ich so Freizeitarbeit mache, dann begegnet mir das immer wieder, dass mir junge Leute sagen, ja, auf so einer Freizeit, das ist klasse, so gemeinsam Bibel lesen, das bringt mir richtig was und der Austausch. Aber wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann geht das irgendwie nicht, dann schaffe ich das nicht. Und wir haben noch jemand da, den Samuel Schäfer. Vielleicht kommst du mal vor. Und Du hast das erlebt, dass man so Schätze heben kann oder vielleicht eher Perlen tauchen oder wie soll man sagen, wenn man Sachen ausgräbt im Wort Gottes. Erzähl doch mal.
Hallo. Ja, ich war vor einiger Zeit in Haiti und da hat man halt keinen Strom und das heißt auch kein Fernsehen und kein Radio und dadurch hat man einfach auch Zeit, die man hier vielleicht in Deutschland nicht so hat, weil man die ganze Dinge hat und da durfte ich dann einfach erfahren, dass jeden Morgen, bevor ich in die Schule gegangen bin, mir irgendwie Zeit zugefallen ist, die ich sonst irgendwie nicht habe und ich habe dann gedacht, hey, da muss ich doch was mit anfangen und habe angefangen, die Bibel zu lesen und zu beten und ich durfte da einfach dadurch erfahren, wie ich da morgens einfach diese Kraft für den Tag erbitten durfte, den ganzen Tag in Gottes Hände legen durfte und diesen Tag einfach ganz anders anfangen konnte, wie ich den sonst immer angefangen hat. Also es war einfach ein ganz anderer Start, wie ich sonst immer hatte und es hat mich irgendwie geprägt. Das hat mich immer erfüllt mit, wie soll man sagen, es hat einem neue Erkenntnis gegeben. Man hat diese Zeit jeden Morgen, man befasst sich mit Gott und mit dem Wort Gottes und man betet mit Gott und dadurch wird man immer mehr erfüllt von Gott und hat dieses dann, also so ist es mir gegangen, habe ich das dann immer in meinem Leben gehabt oder in dem ganzen Tag mit mir dabei und ich wollte es dann immer rausgeben. Das heißt, ich habe dieses Leben dann oder diesen Tag einfach so gelebt, dass ich das, was ich am Morgens in mich rein oder erbeten habe oder das mit Gott zusammen sein, dann einfach ausgelebt habe. Das heißt, man lebt einfach, oder ich habe dann einfach so gelebt, dass ich dann immer weiter erzählen wollte, von der Fülle, die ich da bekommen habe, einfach weitergeben. Und dadurch das irgendwie gelebt habe, dass man einfach Gottes Wort weitergibt, so wie man es ja eigentlich machen soll. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und dann ist da das Radio, der Fernseher und weiß ich was alles und irgendwelche Filme, die man angucken kann. Und irgendwie habe ich gemerkt, wie mir die Zeit davon gegangen ist. Und dann, wie dieser Unterschied da war, dass ich nicht mehr so verbunden war, dass ich nicht mehr so erfüllt war mit dieser Liebe, das weitergeben wollte. Und es ist jetzt einfach irgendwie, manchmal ist es wie so ein Zwang, der in mir ist, ja, ich muss jetzt wieder das machen. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann immer wieder, wie das einfach so ein Verlangen in mir weckt, dass ich diese stille Zeit habe, weil es mich immer so erfüllt hat in Haiti. Und ich mache das wieder öfters oder ich habe es dann, ringe mich da immer wieder durch, dass ich anfange, mir einfach früher aufzustehen und diese Zeit mir zu nehmen. Und ich merke einfach, wie ich ganz anders in den Tag hineingehe und wie ich wieder neu erfüllt werde. Und einfach diese Leute, wo mich um mich rum sind, in der Arbeitsstelle oder so, die nicht so lassen kann, wie sie sind, sondern einfach von Gott erzählen muss. Und das begeistert mich immer wieder neu, dass einfach nur dadurch, dass wir Gott suchen, dann lässt er sich finden von und dann erfüllt er uns einfach auch. Und ich war dann einfach so erfüllt und wollte das einfach weitergeben. Und es ist einfach genial, dass wenn wir uns Zeit nehmen, das sieht einfach für jeden anders aus, dass wir dann reichlich gesegnet werden dadurch.
Dankeschön. Ich wünsche dir das, dass du das weiter so durchhalten kannst, dich regelmäßig zu ernähren. Und ich denke, Detlef Eigenbrot versteht auch was von Ernährung, zumindest von gesund kochen, weil das ist nämlich mal ursprünglich sein Beruf gewesen. Detlef war früher Koch und dann Hotelfachmann und dann später so in die theologische Laufbahn eingebogen, will ich mal sagen. Erst ein Bachelor und dann ein Master und jetzt ist er Direktor von OM Deutschland. Es gibt unheimlich viel zu tun und ich kann mir da auch gut vorstellen, dass die Familie da hier und da auf der Strecke bleibt. Detlef hat 4 Kinder und ich habe überlegt, ich habe ihn mir so als Vater vorgestellt und dann wie das so ist mit 4 Kindern. Ich habe erst 2 und dann habe ich mal im Internet so ein bisschen geguckt und dann habe ich entdeckt, bei Detlef gibt es ein paar Kinderbücher, die er geschrieben hat. Und da habe ich gedacht, ist bestimmt ein guter Vater, der seinen Kindern Kinderbücher schreiben kann. Dann hat er die bestimmt auch x-mal erzählt. Ja, gibt noch mehr zu erzählen. Er liebt wie ich auch Rotwein. Und ja, nur zum Kochen natürlich. Und reist auch sehr gern, gerade eben aus dem Sudan zurückgekommen. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Und wir sind gespannt auf das Thema Heilig, eilig, Leben. Bleibt Zeit für Gott. Ich möchte noch beten und dann hören wir die Predigt. Herr, wir danken dir, dass wir heute hier sein können. Wir danken dir, dass du uns bewahrt hast. Wir danken dir, dass wir in dieser stressigen Zeit Ruhe finden dürfen, um auf dich, auf dein Wort zu hören. Ich möchte dich bitten, dass du Detlef gebrauchst, dass du ihn zu uns reden lässt, zu unseren Herzen, und dass wir es aufnehmen, dass wir dran denken und unser Leben verändern, dass es einen Einfluss auf unser Leben hat. Möchte ich bitten, dass du Detlef segnest, aber auch uns als Hörer. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen.
Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen zunächst mal allen noch ein gutes, kraftvolles Jahr 2009, hat ja gerade erst angefangen, noch relativ frisch. Ich hoffe, ihr hattet nicht alle so einen Start in den Tag wie der Alex. Meiner jedenfalls war besser, aber vielleicht liegt es daran, dass ich gestern keine Taschen ins Auto gepackt habe. Mein Auto ist angesprungen heute Morgen. Das einzig Schlechte an diesem Tag war, dass mein Wecker um 5:45 geklingelt hat und mich daran erinnert hat, dass ich aufstehen muss. Ich muss ein paar Dinge richtigstellen. Ich bin nicht der Direktor von OM. Ich arbeite für OM im Bereich der Partnerbeziehung. Das heißt, ich kümmere mich um die Spender und um die Gemeinden. Das mit den Kinderbüchern muss ich auch erklären, weil ich habe sie nicht meinen Kindern vorgelesen, sondern nachdem ich sie geschrieben habe, habe ich sie meinen Kindern zum Korrekturlesen gegeben, um herauszufinden, ob denn das, was ich da geschrieben habe, überhaupt taugt. Und die waren einigermaßen zufrieden. Und glaubt nicht, Kinder, die eigenen Kinder seien unkritische Leser, die waren da schon, meine Tochter hat zu einem Kapitel hat sie gesagt, das ist langweilig. Ich habe sie dann etwas näher gefragt und hat gesagt, ja, das habe ich schon mal gelesen. Also von so ist das eine ganz spannende Geschichte. Und ich verwende den Rotwein nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Genuss. Heilig leben, eilig leben, wie viel Zeit habe ich für Gott? Ich weiß nicht ganz genau, warum ihr eigentlich heute Morgen hier seid, was euch getrieben habt, ob euch das Thema interessiert hat, ob all die anderen Räume irgendwie voll waren und ihr keine Wahl mehr hattet. Ich habe mich mit meiner Frau unterhalten über das Thema heilig, Klammer auf und zu, oder eilig. Und wir haben darüber diskutiert, ob das eigentlich ein Widerspruch sein muss. Kann ich nur heilig leben, wenn ich nicht eilig lebe? Oder kann ein eiliges Leben auch ein heiliges Leben sein? Was ist eigentlich genau heilig? Leben oder sein? Was gehört da dazu? Und wie definieren wir das? Wir haben ein paar Zeugnisse gehört aus verschiedenen Ländern und wahrscheinlich stimmen wir alle zu, dass das kulturelle Leben, das alltägliche Leben in Uganda oder auf Haiti einigermaßen anders ist als hier bei uns. Und wahrscheinlich stimmen wir auch dem zu, dass wir das, was wir da erleben, mit dem, was wir hier erleben, nicht vergleichen dürfen, weil es zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ich bin groß geworden in einer nicht-christlichen Familie. In der Gegend, wo ich lebte, gab es eine kleine Schwesternkommunität, 9 Schwestern an der Zahl, die haben einen großen Einfluss auf meine geistliche Entwicklung genommen, was nicht dazu geführt hat, dass ich am Ende Diakonisse geworden bin, aber man hat mir am Ende vor kurzem bescheinigt, dass ich ein Häubchen im Herzen habe. Das war eins der schönsten, wie ist der Plural von Lob? Löbe? Lobs? Das schönste Lob, das ich in letzter Zeit bekommen habe. Ein Häubchen im Herzen habe ich gern. Dann bin ich auf eine Bibelschule gegangen in Adelshofen, wo auch kommunitäres Leben gepflegt wurde. Und es war relativ einfach. In diesem Kontext, wo jeder morgens aufsteht und jeder anschließend seine stille Zeit macht und dann jeder zur Andacht geht, bevor es Frühstück gibt, da war es relativ einfach mitzuschwimmen, weil ein System aufgestellt wurde, an dem man sich leicht orientieren konnte. Plötzlich, 4 Jahre später, war ich als graduierter Gemeindepädagoge im Dienst und war ganz alleine. Niemand hat mir morgens gesagt, wann ich aufstehen muss. Niemand hat mir gesagt, wann ich stille Zeit zu machen habe. Was eigentlich ist stille Zeit? Ich habe heute Morgen mit einer Freundin im Auto gesprochen und wir haben uns darüber unterhalten, ob es dieses Modell von stiller Zeit am frühen Morgen eigentlich für alle gibt. Nicht wirklich, gell? Ich sehe euch schon mit dem Kopf schütteln. Ich glaube auch nicht. Und die liebe Evi, die da mit mir im Auto saß, wir haben uns unterhalten. Ich habe sie gefragt, Evi, kannst du eigentlich langsam gehen? Kennt ihr so Menschen, die haben immer so ein bestimmtes Tempo drauf, eine bestimmte Dynamik? Da hat man immer irgendwie den Eindruck, die sind auf der Flucht, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Das ist deren Temperament, das ist deren Art zu leben. Interessanterweise, wenn man das Bild ein bisschen größer spinnt, findet man heraus, dass im Dunstkreis dieser Menschen tatsächlich auch manches in Bewegung gerät und manches passiert. Die Eiligen oder die Geschäftigen, sind das zwingend die Nicht-Heiligen oder die sich keine Zeit für Gott nehmen? Ich komme gerade aus dem Sudan zurück. Das war eine spannende Reise. Etwas früher noch war ich in Simbabwe, Ende letzten Jahres. Und ich bin überrascht. Simbabwe ist ein Land, ich habe gestern noch mal ein bisschen in den Nachrichten geschaut, ein Land mit einer Inflationsrate, haltet euch fest, von 231 Millionen Prozent. Könnt ihr euch das vorstellen? Das allein ist die Inflationsrate. 231 Millionen Prozent. Robert Mugabe mit seiner Familie hat sich entschlossen, in dieser Situation erstmal einen ordentlichen Weihnachtsurlaub in Malaysia zu verbringen. Seine Frau hat vorher 92.000 US-Dollar, also eine Währung, die noch etwas gilt im Land, abzuheben, um ihre persönlichen Kosten zu decken. Das Land ist gequält von einer Cholera-Epidemie. 1700 Tote bis jetzt, 35.000 Infizierte. Man verweigert sich nach wie vor jeder internationalen Hilfe. Robert Mugabe sagt, Simbabwe gehört mir. Die UN schätzt, dass die Hälfte der 13 Millionen Menschen, die im Land leben, auf Hilfsgüter angewiesen sind. Und die Bundesbank des Landes hat das Erscheinen neuer Geldnoten angekündigt. Diese Geldnoten haben einen ausgewiesenen Wert von 50 Milliarden Simbabwe-Dollar. Dafür bekommt man 2 Laib Brot. Jetzt sitze ich in diesem Land und frage mich, kann ich Simbabwe mit Deutschland vergleichen? Kann ich das, was ich bei meinen Geschwistern in Simbabwe entdecke, kann ich das mit dem vergleichen, was ich hier bei uns entdecke, wie ich lebe? Unser Frühstück bestand aus so einem Haferbrei, gekocht mit Wasser. Wenn man hat, auch ein bisschen Milchpulver rein, meistens hat man nicht. War nicht einer der größten Genüsse, die ich jemals hatte. Aber was mich bewegt hat, in der Andacht anschließend, eine der jungen schwarzen Frauen zu sehen, wie sie gebetet hat und wie sie aufrichtigen Herzens Gott dafür dankte, dass sie zu essen hat, dass sie nicht hungern muss. Satt geworden ist sie wahrscheinlich nicht. Sie war wahrscheinlich auch nicht davon überzeugt, ob nach dem Frühstück noch 2 weitere Mahlzeiten an diesem Tag kommen. Aber in ihrer Situation, als Nachfolgerin Christi, da zu stehen und Gott für das zu danken, was sie hatte, fand ich sehr bewegend und sehr abgrenzend natürlich zu dem, wie ich unsere eigene Kultur hier erlebe. Es gibt Leute, die sagen, wir jammern auf hohem Niveau. Die Wirtschaftskrise ist in aller Munde. Kurz nachdem ich aus Simbabwe zurückkam, war ich in meiner eigenen Gemeinde und traf eine Frau. Nun sagen wir mal, eine gut aussehende, attraktive Dame, Anfang 60, aus gutem, soliden finanziellem Haushalt. Und sie schaut mich an und sagt, Detlef, wir haben viel Geld verloren, ich bin jetzt eine arme Frau. Vor dem Haus stand entweder der Mercedes ihres Mannes oder ihr BMW-Geländewagen. Und ich schaute sie an und lächelte und sagte, ich war gerade in Simbabwe und da habe ich arme Menschen gesehen und die sahen nicht so aus wie du. Was ich damit deutlich machen will, ist, auf welcher Ebene fangen wir an, unser eigenes Leben zu definieren? Auch das haben wir heute Morgen im Auto diskutiert. Wer entscheidet eigentlich darüber, wann stille Zeit ist? Wer entscheidet darüber, ob man das morgens, mittags, abends oder gar nicht macht? Wer entscheidet überhaupt, wie man stille Zeit macht? Gibt es da biblisches Modell? Und wenn man es macht, wir haben ja die Frage, wie viel Zeit habe ich für meinen Gott? Wenn man eine regelmäßige stille Zeit pflegt, fördert und steigert das unseren Grad an Heiligkeit? Was ist eigentlich heilig? Ich habe in meinem Theologiestudium gelernt, mit manchen Büchern zu arbeiten. Und ich habe euch hier eins hier mitgebracht, das eine sehr schöne Definition von heilig hat. Und ich gebe euch die Kurzversion, damit wir am Ende auch rechtzeitig fertig geworden sind. Hier steht es nämlich, heilig sein heißt zu Gott gehören. Nichts anderes als das. Und das bedeutet zugleich, vom Geist Gottes bestimmt oder getrieben zu sein. Das können wir nachlesen im Römerbrief. Und deshalb werden die Heiligen zur Heiligung ermahnt. Heilig sein definiert also einen Status und nicht eine Qualität, ein Ist-Zustand. Und nach dieser Heiligung sollen wir streben, nicht um sie erst zu erwerben, sondern um ihr durch und mit unserem Lebenswandel zu entsprechen. Das heißt, wir sind heilig, wenn wir zu Christus gehören. Punkt. Die Frage ist, sind wir gut heilig oder sind wir schlecht heilig, wenn man das so mal formulieren möchte? Leben wir unsere Heiligkeit? Lebt ihr eure Heiligkeit? Woran erkennen die Menschen um euch herum, ob ihr heilig seid? Ich habe unglaublich viel mit Christen, mit christlichen Gemeinden zu tun und ich entdecke, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die sehr heilig reden, sehr heilig klingen, aber eine Betrachtung des Lebens oft der Prüfung nicht standhält. Und ich mich frage, wie es sein kann, dass das, was wir reden und das, was wir leben, so unglaublich weit auseinandergeht. Ich möchte euch einen Text vorlesen, den wir im 1. Petrusbrief finden. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Darum richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig leben bedeutet nicht nach etwas streben, was wir nicht schon hätten. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, sind in dem Moment, wo wir Kinder Gottes geworden sind, wie auch Heilige geworden, weil wir für ihn zur Seite gestellt sind, abgesondert, für ihn mit einem besonderen Gütesiegel versehen. Wir gehören zu Gott. Wir sind etwas Besonderes in der Tat. Merken wir das? Glauben wir das? Spüren wir das? Ist es wichtig, ist es nötig, dass wir das spüren oder reicht allein das Wissen aus? Wir sind Heilige. Da, wo wir zu Christus gehören. Gehört ihr zu Christus? Wie leben wir, wie lebt ihr so, dass die Menschen um uns herum das entdecken? Dass sie sehen, wir sind anders. An welchen Stellen beziehen wir Position? An welchen Stellen leben wir heute nicht mehr so, wie wir früher gelebt haben? Und ich weiß, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ich habe mal nachgerechnet, seit 20 Jahren im vollzeitlichen christlichen Dienst. Eine interessante Entwicklung und ich habe im letzten Sommer angefangen, zurück zu meinen Wurzeln zu kehren und habe angefangen, in einer Kneipe als Bedienung zu arbeiten. Und ich kann euch sagen, seitdem lerne ich unglaublich viel. Darüber, wie Menschen leben, darüber, wie Menschen reden und darüber, wie Menschen Dinge erwarten und formulieren. Und ich sage euch eins, richtet euch bitte überhaupt niemals in eurem Leben danach aus, was Menschen von euch erwarten. Das wäre der Tod im Topf. Wenn ihr so sein wollt, wie Menschen denken, dass ihr sein sollt, dann gebt ihr die Basis eures Glaubens überhaupt auf. Als Heilige gibt es überhaupt nur einen, der uns zu sagen hat, wie unser Leben zu gestalten ist, und das ist Christus selbst. Egal, ob das den Menschen um uns herum gefällt oder nicht. Aber ihr ahnt, dass so ein Lebensstil auch eine bestimmte Konsequenz, eine bestimmte Zivilcourage erfordert und den Mut hinzustehen für die eigene Überzeugung. Aber um für die eigene Überzeugung hinstehen zu können, müssen wir zuerst eine haben. Müssen wir wissen, was wir glauben. Müssen erklären können, was wir glauben. Müssen bereit sein, dafür auch Konflikt und Streit in Kauf zu nehmen. Und unsere Meinung nicht mit dem Mainstream laufen zu lassen, sondern wirklich uns an dem zu orientieren, was Christus sagt. Wir sollen ihm gehorchen und nicht mehr den Leidenschaften unseres Lebens. Nun, diese Leidenschaften werden in der Bibel öfter definiert und gehen an vielen Stellen ins Detail. Sie haben was mit Unzucht zu tun, sie haben was mit Ausschweifung zu tun, sie haben was mit Neid zu tun, was mit Eifersucht zu tun, mit Stolz, mit Untreue, mit Hurerei, mit Völlerei, also mit sich besinnungslos saufen. All diese Dinge sind Begierden unseres Lebens, denen wir wahrscheinlich zu unterschiedlichem Maß ausgeliefert waren. Und Petrus schreibt hier, dass da, wo wir heilig sind, uns nicht mehr von diesen Dingen bestimmen lassen sollen. Gelingt euch das? Hat es funktioniert in eurem Leben, dass die Dinge, die euch früher geprägt und getrieben haben, euch heute nicht mehr treiben? In meinen Gesprächen mit vielen jungen Leuten entdecke ich, dass das nicht der Fall ist. Ihr glaubt gar nicht, oder vielleicht glaubt ihr es doch, wie viele junge, meistens Männer zum Beispiel, damit zu tun haben, dass sie im Internet auf Pornoseiten surfen. Sind die nicht mehr heilig, weil sie das tun? Ist ein Christ, der schwul ist, nicht heilig, weil er schwul ist? Ich sage es nochmal. Wir haben auf der einen Seite einen Ist-Zustand, einen Status, der uns besagt, wir als Kinder Gottes sind Heilige. Die Frage, wie wir diese Heiligkeit in unseren Alltag transportieren und wie wir sie leben, wie wir sie deutlich sichtbar machen, das ist die, mit der wir uns zu beschäftigen haben, weil sie um die Lebensgestaltung geht und weil sie darum geht, welchen Zeugnischarakter wir am Ende haben und in welcher Weise Gott auf uns runterschaut und sagt, well done. Gut gemacht. Und er sagt das nicht, weil er sagt, du kriegst jetzt einen extra Pluspunkt, den hast du dir verdient. Wir können uns unsere Heiligkeit nicht verdienen. Und wenn unsere stille Zeit 3/4 Stunde lang dauert, sind wir nicht ein bisschen besser wie die Leute, die überhaupt keine stille Zeit machen. Auch in unserer frommen Welt, in unserem frommen Umfeld haben wir gelernt, Systeme zu schaffen und die als Gesetzmäßigkeiten zu deklarieren, die aber leider so gar nicht anzusehen sind. Die Art, wie ich mein geistliches Leben gestalte, und ich glaube, dass man nicht mal zwischen geistlichem und anderem Leben unterscheiden sollte, also die Art, wie ich meinen Glauben pflege und lebe, ist zunächst meine höchst persönliche und meine höchst eigene Art, die mir und meinem Charakter und meinem Begabungen und meiner Art entspricht. Und die kann ich nicht auf andere Leute übertragen. Wenn ich das tue, mache ich den entscheidenden Fehler, andere so haben zu wollen, wie ich selber bin. Und mich um meine Art als Maßstab zu setzen. Zu sagen, wenn die anderen so leben, wie ich das für richtig halte, dann sind sie gut. Sind sie nicht. Heilig leben bedeutet Gott wohlgefällig leben. Dieser besonderen Klassifizierung gerecht zu werden und deutlich zu machen, ja, ich gehöre diesem Herrn. Ich habe viele Leute gesehen, gehört, gesprochen, die haben von stiller Zeit so ein bisschen so ein rosarot-romantisches Bild, vielleicht geprägt von Rosemunde-Pilcher-Roman oder so. Man sitzt bei Kerzenschein mit Tee, irgendwie morgens im Schaukelstuhl, die Sonne geht langsam auf, es ist alles ruhig und mild und schön und man hat ausgiebig Zeit, auf den Herrn zu hören. Meine Morgendarmen haben schon lange so nicht mehr ausgesehen. Und da brauche ich nicht mal 4 Kinder und eine Ehefrau dafür, um das zu beeinflussen. Das Leben ist manchmal nicht Rosemunde Pilcher. Wir haben uns mit dem auseinanderzusetzen, was uns prägt, was uns trägt und wie wir selber gestrickt sind. Wenn ich aber erwarte, dass stille Zeit Rosemunde Pilcher ist, nett, romantisch und Gott redet, dann kann ich nur frustriert sein, wenn das so nicht funktioniert. Wenn ich erwarte, dass Gott in einem bestimmten Zeitraster mit mir redet und er es nicht tut, dann kann ich nur frustriert und enttäuscht sein, weil Gott seine Arbeit nicht richtig macht. Wie viel Zeit habe ich für meinen Gott? Lasst uns die Frage mal rumdrehen. Wie viel Zeit haben wir denn ohne unseren Gott? Gibt es Zeit in unserem Leben als Christen, die nicht mit Gott ist? Ich musste an Psalm 139 denken, in dem wir lesen: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich am äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und mich nicht loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Es gibt auf dieser Welt keinen Ort, an dem wir Gott entfliehen könnten. Es gibt auf dieser Welt keinen Ort, an dem wir als Heilige nicht mit Gott wären. Frage ist, ob wir uns darüber im Klaren sind, dass Gott bei all dem, was wir tun, dabei ist. Ob Gott bei all dem, was wir denken, dabei ist. Ob Gott uns sieht, ob Gott uns wahrnimmt und ob wir begriffen haben, dass Gott sich von uns nicht verdrängen lässt. Freilich haben wir immer noch die Wahl, Entscheidungen zu treffen, die Gott nicht glücklich machen. Und das tun wir alle allzu oft. Aber Gott ist dennoch dabei. Das finde ich eine herausfordernde, sehr herausfordernde theologische Tatsache, dass wir mit dem Geist Gottes versiegelt sind. Der Geist Gottes lebt in uns, nachzulesen im Römerbrief. Der ist in uns, den werden wir nicht wieder los. Sei denn, wir sagen ihm, er soll verschwinden. Aber durch unseren Lebenswandel können wir den nicht so schnell verprellen. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir mit dem Geist Gottes, der in uns lebt. Auch die Sünden, die wir begehen, begehen wir mit dem Geist Gottes, der in uns lebt. Wir kennen die Geschichte von David, die Salbung von David, nachzulesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 17 und 18. Und da lesen wir, als Samuel David salbt, in diesem Moment kam der Geist Gottes auf ihn und verließ ihn von dort an nicht mehr. Das war, bevor David mit Bathsheba die Ehe brach, ihren Mann umbringen ließ. All diese Dinge tat David mit dem Heiligen Geist in seinem Leben. Heilig, eilig leben. Wie viel Zeit habe ich für meinen Gott? Wie definiert ihr Zeit, die ihr mit Gott habt? Wie machen wir das? Ich muss manchmal denken, in dieser Computergeneration, das Bild schon einige Male gebraucht, an meinen Wireless Router in meinem Wohnzimmer. Das ist so ein System, für die das vielleicht nicht so richtig kennen. Da bin ich mit an das Internet verbunden und dieser Wireless Router hat eine kleine Antenne und der schickt ein Signal zu meinem Computer und dann, wie Boris Becker sagt, bin ich schon drin. Das geht also relativ schnell. Wenn die beiden Geräte eingeschaltet sind, dann schafft mir das System eine sofortige Verbindung. Und das sehe ich unten rechts auf meinem Bildschirm, dass ich online bin, dass ich verbunden bin. Und in diesem Online-Zustand, in diesem Status, kann ich entscheiden, wie ich möchte, dass Botschaften mit meinem E-Mail-System zum Beispiel hin und her geschickt werden oder auch nicht. Entweder ich stelle es automatisch an, dass immer, wann eine kommt, sie sofort ausgetauscht wird, oder ich sage, nur dann, wenn ich den Knopf drücken werde, senden und empfangen. Wenn ich dieses Bild, dieses System auf meine Beziehung zu Christus übertrage, dann glaube ich, dass da, wo ich morgens meine Augen aufschlage, die Beziehung zu ihm hergestellt ist. Weil er da ist, weil er mich umgibt, weil er in mir lebt. Die Frage, wie Botschaften, wie Nachrichten gesendet und empfangen werden, das entscheide ich an meinen Einstellungen. Ob ich das immer zulasse oder ob ich das auf einen Rahmen definiere, den ich vorher festlege, nämlich nur dann, wenn ich sage jetzt. Und es gibt ausreichend Leute, die tun das, die sagen, Gott redet mit mir in meiner stillen Zeit oder in der Bibelstunde oder im Gottesdienst oder wann immer ich im Hauskreis bin oder in irgendeiner Kleingruppe oder was auch immer. Aber wir haben angefangen, festzulegen, wann Gott mit uns redet. Erlebt ihr Gott eigentlich auch außerhalb dieser Zeiten? Die Berufungsgeschichte von Petrus, Lukas 5, spannende Lektüre. Simon Petrus, damals nur Simon, war fischen die ganze Nacht mit seinen Jungs, mit den Kollegen und hat nichts gefangen. Ich weiß nicht wie ihr euch verhalten würdet. Ich wäre am nächsten Morgen wahrscheinlich einigermaßen frustriert, sauer, enttäuscht, müde zumindest und wäre vielleicht auch schlecht gelaunt. Ganz normaler Alltag, ganz normaler erfolgloser Alltag. Simon sitzt da und macht seine Netze sauber und fliegt sie unter Umständen. Und plötzlich kommt Jesus mit einem Tross von Leuten an, steigt in das Boot von Simon und sagt, ruder mich mal ein bisschen raus, damit ich predigen kann und die Leute mich hören. Nach dieser Predigt, Simon sitzt mit Jesus in einem Boot. Nach dieser Predigt sagt Jesus, und jetzt wirft die letzte noch mal hinab. Simon tut das, er wagt was, er traut sich was. Und am Ende bekommt er von Jesus eine Lebensberufung, weil Jesus ihm sagt, du wirst in Zukunft für mich keine Fische mehr fischen, sondern Menschen gewinnen. Diese Geschichte begeistert mich deshalb so sehr, weil sie mitten im Alltag passiert, ohne dass irgendjemand darauf warten konnte, dass Jesus spricht oder handelt. Und dieser Bericht fordert mich heraus und euch auch. Wann in unserem Alltag erleben wir den Jesus, der sich nicht vorher ankündigt? Schafft Jesus das, den Fuß in die Tür unseres Alltages zu bringen und mit uns zu reden? Oder haben wir ihn so weit reduziert auf die Sprechzeiten, die wir ihm gegeben haben, dass wir alles andere nicht mehr wahrnehmen? Und wir sind ihm mit einer schnellen, oberflächlichen Antwort nicht fertig. Weil wenn wir ernsthaft nach einem heiligen Leben fragen, dann geht es nicht ohne unsere Beteiligung, dann geht es nicht ohne unsere Disziplin, geht es nicht ohne unsere Bereitschaft, auch an uns zu arbeiten. Die Begierden und die Versuchungen um uns herum, von denen Petrus geschrieben hat, die sind nach wie vor da. Schaltet das Fernsehen an und versucht mir eine Sendung zu zeigen, in der die Leute nicht miteinander ins Bett hüpfen. Kaum zu finden. Wenn ihr mir erzählt, dass das euch alle völlig unbeeinflusst lasst, ich glaube euch nicht. Wenn ihr mir erzählt, dass all die Pop-ups und all die Internetseiten, die es gibt, euch unbeeindruckt lassen, ich glaube euch nicht. Wenn ihr glaubt, dass ein frommes Gewand uns davor schützt, den Versuchungen des Teufels anheimzufallen, ich glaube euch nicht. weil ich es anders erlebe, weil ich es anders sehe, weil ich Menschen kenne, die darunter leiden, gleichsam heilig zu sein und Sünder zu sein. Gleichsam zu Gott zu gehören und heilig leben zu wollen, aber immer wieder zu scheitern. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir heilig leben sollen, spricht sie nicht davon, dass wir perfekt leben sollen. Der Ruf nach unserer Heiligkeit ist nicht der nach Sündlosigkeit. Die Bibel ist voll von Aussagen, dass wir diesen Status auf dieser Erde nicht erreichen werden. Wir werden hier nicht sündlos leben. Paulus beklagt sich sehr darüber, Kapitel 7 im Römerbrief, dass er das Gute, das er will, nicht tut, aber das Schlechte, das er nicht will, das tut er. Was also strebt ihr an? Wonach jagt ihr? Was wollt ihr, wenn ihr heilig sein wollt? Wie stellt ihr euch das eigentlich vor, heilig zu sein? Heilige haben Probleme, die andere Leute nicht haben, weil sie einer Anforderung Gottes entsprechen wollen, die unglaublich anstrengend ist. Weil wir uns an den Aussagen, an den Geboten, an den Richtlinien Gottes orientieren müssen. Und es ist einfach in den Tag zu leben, verantwortungslos und zu denken, Gott schafft die Heiligkeit in mir. Nein, tut er nicht. Gott hat uns heilig gemacht, zur Seite gestellt, in dem Augenblick, als wir uns dazu entschlossen haben, ihm zu gehören. In dem Moment hat Gott seinen Teil getan. Der Rest liegt auf unseren Schultern. Wollen wir heilig leben? Wollen wir mutig und entschlossen vorangehen und uns an dem orientieren, was die Bibel sagt? Wollen wir all die Pornos aus unseren Zimmern und Wohnungen verbannen? Wollen wir aufhören, schlecht über andere Leute zu reden? Und die eine Sünde ist für mich nicht größer oder kleiner als die andere. Wenn ihr den Jakobusbrief lest, dann wird sehr eindeutig, dass das, was die Zunge ausrichtet, tödliches Gift sein kann und Menschenleben zerstört. Und nur wer seine Zunge im Griff hat, schreibt Jakobus da, hat auch sein Leben im Griff. Wollt ihr der Heiligung nachjagen? Wollt ihr entschlossen und mutig vorangehen, um ein Zeichen zu setzen in dieser Welt? Das geschieht nicht am 11. Januar in der neuen Messe, nicht alleine. Entscheiden wird, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr diesen Platz verlasst. Wenn ihr zurück in eurer Familie seid, wenn ihr zurück an euren Arbeitsplätzen seid, zurück in eurer Gemeinde. Wenn man sieht, ob ihr lebt, was ihr sagt. Dazu braucht ihr Mut, dazu braucht ihr Entschlossenheit. Dazu braucht ihr Gemeinschaft, die euch ermutigt und die euch mitzieht, die euch antreibt, die euch herausfordert. Am allermeisten braucht ihr dafür aber den Geist Gottes, der in euch lebt, und den habt ihr ja bekommen. Nutzen wir den? Lassen wir dem ausreichend Freiraum? Oder hindern wir den? Dämpfen wir den? Schränken wir den ein durch unsere eigenen Entscheidungen? Durch die Wege, die wir gehen wollen? Im Galaterbrief im Kapitel 5 lesen wir, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Das klingt hier so einfach und klingt so nach Automatismus, aber ich versichere euch, ich kenne den Kampf, den es bedeutet, nach diesem Prinzip zu leben. Und ich bin zu häufig daran gescheitert, als dass ich mich erfolgreich nennen könnte. Aber ich gebe nicht auf. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Und glaubt mir, wir haben gelernt, unglaublich viele selbstsüchtige Motive als geistliche Motive darzustellen. Lasst uns ehrlich werden vor uns selbst. Lasst uns ehrlich werden vor uns selbst und Bestand aufnehmen von dem, was wir wollen, von dem, was uns treibt. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Hier haben wir auch einen Verweis zum Kapitel 7 im Römerbrief. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, und hier haben wir sie: sexuelle Zügellosigkeit, sittenloses und ausschweifendes Leben, Götzenanbetung, abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Was für eine Liste. Wie viele dieser Punkte entdeckt ihr in eurem Leben? Was davon gibt es bei euch? Wer von euch ist frei von Neid, Eifersucht, Streit, Wutausbrüchen, Feindseligkeit? Nicht jeder hat vielleicht mit Götzenanbetung zu tun, nicht jeder vielleicht mit abergläubischem Vertrauen und nicht jeder mit sittenlosen Ausschweifungen. Aber wir haben hier keine Prioritätenliste. Diese Vergehen sind alle gleich schlimm. Und eins davon reicht aus, um den Geist Gottes zu betrüben. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wenn wir so leben würden, dann würde die Welt um uns herum unsere Heiligkeit erkennen können. Wenn wir mit Liebe leben, dieser Liebe, die Paulus beschreibt im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13, Liebe, die alles trägt, er trägt. Ich finde das fast eine unzumutbare Herausforderung, so lieben zu sollen. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue und dann die Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das schaffen wir nicht aus uns allein heraus. Das schaffen wir nur dann, wenn der Geist Gottes, der in uns drin ist, auch das tun darf, wofür er da ist. Nutzen wir ihn. Lassen wir den Geist Gottes seine Arbeit tun. Und hören wir auf, ihm im Weg zu stehen. Hören wir auf, uns darüber zu beschweren, dass Gott uns nicht heilig macht, wenn wir nicht entschlossen gegen die Sünde in unserem Leben vorgehen. Hören wir auf, die Schuld bei anderen zu suchen, wenn wir nicht heilig sind oder nicht heilig leben, und suchen sie bei uns selbst. Und fangen wir an, etwas dagegen zu tun. Mutig und kraftvoll. Ohne mit den Fingern auf andere zu zeigen, die an uns schuldig werden. Nehmen wir die Herausforderung an, heilig leben zu wollen. Ich wünsche euch das für dieses Jahr. Dass ihr nicht nur darüber redet, der Heiligung nachjagen zu wollen, sondern dass ihr es tut. Zitiere gern Erich Kästner, der gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es hilft uns nicht, wenn wir sagen, man sollte das so machen, wenn wir es nicht tun. Gott hat uns den Grad und den Status gegeben, wir sind heilig, Rufzeichen. Wie wir diesen Status leben, entscheiden wir selbst. Dafür ist niemand außer uns verantwortlich. Wir haben die Information, wir haben die Kraft, den Geist in uns, der uns hilft. Wir müssen die Selbstdisziplin aufbringen, diesen Geist wirken zu lassen. Und die Entschlossenheit, das, was wir wollen, auch zu tun. Und die Courage, uns nicht an dem zu messen, was andere Menschen sagen, sondern an dem, was Gott sagt. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein sehr eindeutiger Gott bist. Und ich gestehe, dass dein Wort für mich nicht immer bequem und angenehm ist, sondern es mich zu oft herausfordert, weil es mir einen Spiegel vorhält und es mich an meine eigene Sünde erinnert. Aber gleichzeitig tröstet es mich auch, weil es mir sagt, dass du den Sündern gnädig bist, die mit aufrichtigem Herzen zu dir kommen und ihre Sünde und Schuld bekennen. Und am Ende hast du uns einen Lauf, einen Kampf verordnet, der sich wirklich erst in der Ziellinie entscheiden wird. Ob wir überhaupt ankommen, wie wir ankommen. Herr, ich wünsche mir, dass diese Botschaft heute Morgen nicht entmutigend ist, sondern im höchsten Grade ermutigend, weil du, der Geist, in uns lebst. Weil du uns Kraft gibst. Weil du uns Perspektive gibst. Weil du uns Zukunft gibst. Und weil du uns deutlich machst, dass wir mit unseren Entscheidungen beitragen und dass wir die Konsequenzen unserer Entscheidung selber tragen. Und ich bitte dich für mich, dass ich an deinem Wort nicht irre werde, dass ich deinem Anspruch lerne, immer mehr gerecht zu werden, der Freundlichkeit, der Liebe, der Besonnenheit, der Treue. Ich bitte dich, dass das, was Menschen um mich herum sagen, denken und erwarten, mich nicht in dem Maß beeinflusst, dass deine Stimme nicht mehr zu hören wäre. Und das wünsche ich mir für jeden von uns hier, dass wir nicht nur darüber reden, der Heiligung nachjagen zu wollen, sondern dass wir es tun. In absoluter Entschlossenheit. Und von jetzt an der Sünde in unserem Leben den Kampf ansagen. Jeden Tag neu. Du wirst uns helfen dazu, wo wir entschlossen vorangehen. Und dafür danke ich dir. Amen.